gut. Ich überschreibe den Abend heute Stürme des Lebens und meinen Weg mit Gott. Überall wird uns heute weiß gemacht, Gesundheit und Wohlstand, das ist das höchste Gut. Aber was passiert, wenn man auf Emo keine Gesundheit und kein Wohlstand mehr hat? Ich meine, niemand steckt drin. Das kann von heute auf morgen weg sein. Man kann von heute auf morgen krank werden und man kann auch von heute auf morgen arm werden. Dieser Zeitgeist hat leider in der christlichen Gemeinde auch Einzug gehalten. Also ich will mich da auch nicht rausnehmen. Ich will nicht da stehen und auf andere zeige oder so, sondern ich will auch auf mich selbst zeige. Mal ein Beispiel: vor über 3 Jahren, als die Christine, meine Frau, ins Krankenhaus war, es wurde ein Knoten festgestellt im Bauchraum, also sie ist wegen Lungenentzündung reingekommen, aber sie hat schon 2-mal in ihrem Leben Krebs gehabt. Von Christe hat sie immer wieder gesagt gekriegt, du wirst nicht mehr, also sie hat sich dann mittlerweile mal bekehrt und von Christe hat sie gesagt, du wirst nicht mehr krank, Gott wird das nicht zulassen. Und gut, ich muss zusagen, an den Strohhalm habe ich mich auch ein bisschen geklammert und gedacht, ja, Gott wird es hoffentlich nicht zulassen oder so, und sie wird nicht mehr krank. Und dann sind 3 Knoten im Bauchraum festgestellt worden und es wurde halt, ich habe dann mich an dem Strohhalm geklammert, es ist gutartig, und dann sind wir von Bad Dürkheim von der Klinik nach Ludwigshafen überwiesen worden und auf die Krebsstation Onkologie. Und da sind dann halt die schwer kranke Leute rumgerannt und haben ihre Chemotherapie gekriegt und so. Und ich habe gedacht, da gehören wir nicht hin. Das ist nicht unser Ding und so. Ne? Die werden diagnostizieren und so und werden sagen, das ist dann gutartig und alles klar. Aber leider war es nicht so. Scheinbar war das doch die Platzanweisung von Gott an uns. Und da stelle ich halt fest, dass ich das auch so in mir drin war. Ne? Gott meint es ja immer gut mit uns und was Schlechtes lässt er in unserem Leben nicht zu. Wir wollen uns heute Abend mit Psalm 46 befassen. Der Psalm 46 gehört zu den Zionsliedern. Da gibt es, glaube ich, 3 oder 4 von den Psalmen. Es geht um die Geschichte Israels in der Vergangenheit und richtet sich in die Zukunft. Der Psalm will Vertrauen wecken und will Vertrauen stärken. Ihr habt bestimmt schon das Lied von Martin Luther gehört, eine feste Burg ist unser Gott. Das Lied gründet eigentlich auf dem Psalm 46. Der erste Vers von dem Psalm zeigt eigentlich schon, wo der Psalm hingehört. Der gehört in den Gottesdienst, weil da steht, dem Chorleiter von den Söhnen Korachs, nach Alamot ein Lied. Das sind so Anweisungen, die kann man nur deuten, was sie gemeint haben. Das weiß niemand so richtig genau. Man nimmt an, Alamot war ein Instrument, das sehr hoch gestimmt war. Und also man geht davon aus, dass der Psalm für hohe Stimme zu singen war. Da gibt es die Übersetzung, die sagt zum Beispiel auch, zu singen nach der Weise der Jungfrauen oder von der Jugend vorzusingen. Also das kann man dann annehmen, dass das für hohe Stimme zu singen war und halt im Lobpreis, im Gottesdienst. Ich habe mich früher gefragt, was ist denn eigentlich an dem Psalm so besonders? Die reimen sich ja gar nicht. Das war mir immer suspekt, weil da immer von hoher Poesie und so gesprochen wird. Und ja, dann habe ich halt ein Theologiestudium gemacht und habe ich auch was gehört über die Poesie im Hebräischen. Da habe ich gemerkt, ja, vielleicht ist es doch ein bisschen was dran, ne, an Poesie. Das ist vielleicht sogar ein bisschen mehr Poesie wie unsere Endreime. Ne? Bei uns funktioniert die Poesie so, ich gehe in den Wald und mir ist nicht kalt. So. Ja. Ich wollte kurz einen Überblick über den Psalm geben. Der Psalm ist in drei Abschnitte geteilt und endet immer nach jedem Abschnitt mit Selah. Ich habe mal so die Überschriften schwarz angemarkert. Jetzt habe ich praktisch die Verse immer zweigeteilt, weil das ist halt eine Besonderheit von der hebräischen Poesie. Man sagt dazu Parallelismus. Also die stehen parallel zueinander. Der erste Teil vom Vers und der zweite Teil vom Vers. Und zwar kann ein Vers zum Beispiel besagen, ihr seid vom Vers. Also die beide Seiten sagen das Gleiche auf verschiedene Art und Weise. Zum Beispiel, ja, meine Kehle ist ganz trocken, mein Hals ist verdorrt. Das wäre so was, zwei verschiedene. Das war jetzt, haben wir mich selbst versucht, in hebräischer Poesie. Ja. Oder eine andere Sache ist es, wenn der zweite Teil, der erste Teil weiterführt oder ergänzt. Da ist ein Beispiel in Sprüche 18,21. Tod und Leben stehen der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Also da wird es ergänzt. Oder die beiden Glieder sind entgegengesetzt. Sprüche 10, Vers 1. Die sind die Sprüche Salomos. Ein weiser Sohn ist seines Vaters Freude, aber ein törichter Sohn ist seiner Mutter Grämen. Warum sage ich uns das? Weil auch in der Art von der Poesie manche Schlüssel drin liegen, wie Verse zu verstehen sind. Ein ganz klassisches Beispiel ist Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und sitzt, wo die Spötter sitzen, noch tritt auf den Sünder Weg. Das wird oft falsch verstanden, wie ich Christ wurde. Habe ich eine ältere Schwester erzählt, ich gehe ins Kino und dann hat die mir gleich gesagt, du sollst doch nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Ne? Aber wenn man das jetzt mit dem Parallelismus sieht, ne, was hat das zu bedeuten? Das sind eigentlich drei verschiedene Dinge. Man aber selber tritt auf den Sünderweg, wandelt im Rat der Gottlosen, sitzt, wo die Spötter sitzen. Und wenn man die hebräische Worte sitzt, wohnt, wo die Spötter wohnen, das ist eigentlich eine Lebensreise Lebensweg damit gemeint. Ne? Und dadurch gibt es oft auch, wie die Verse zusammengestellt sind, was sie aussagen, oft bei manchen Verse Aufschluss, was sie zu bedeuten haben. Ja, Vers 2. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Zu wem gehen wir, wenn es nicht so gut läuft? Wer gibt mir Halt? Gott. Gott gibt mir Halt. Gott ist Zuversicht und Gott ist Stärke. Christine und ich haben es letzte Zeit oft über das Sterben und Erhalt. Ja, Anlass war auch, dass er halt in eine Klinik, sie war halt in der Nachsorge gewesen und hat in der Klinik gesagt, ja, das könnte sein, dass der Tumor wieder ein bisschen aktiv ist, aber das ist halt so, der ist mal aktiv, dann wieder nicht, dann geht er wieder zurück und dann kommt er wieder ein bisschen und so. Ne, das kann sich über Jahre hinziehen, das kann aber auch von heute auf morgen sein. Und naja, das macht er manchmal schon Angst. Und ja, da haben wir so über das Sterben gesprochen und da hat mich Christine halt gefroht, wenn ich ja Todeskämpfe habe, wie Nicht-Christe. Und ich habe halt gesagt, ich habe keine Erfahrung, ich habe noch nicht mit so viele Menschen gerettet, die im Sterben gelegen haben. Gut, ich habe meinen Vater gesehen, meine Mutter, Schwiegervater. Ich kann halt nur von dem sprechen, was mir andere Seelsorger berichten, die Sterbebegleitung machen und die halt sagen, dass es Sterbe vom Christe anderes ist wie vom Nicht-Christe. Da ist es, sagen wir mal, natürlich auch ein Kampf. Ich meine, ein Todeskampf ist es immer, weil es oft mit Schmerzen zu tun hat. Und Schmerzen tun halt mal nicht gut, da kämpfen wir dagegen an, aber der andere Kampf findet halt nicht statt. Was passiert hinterher? Wo gehe ich hin? Das wäre gegen Gott, sondern das ist eigentlich auf der einen Seite auch schmerzvoller Tod, wie bei anderen auch, aber auf der anderen Seite auch ein friedlicher Tod, Heimgehe. Mir sagt, dass viele Leute im Leid zu Gott finden. Und ich habe im Krankenhaus andere Erfahrungen gemacht. Ich war ja, wie die Christine, wie es dann hart wurde, ist und sie wochenlang im Krankenhaus war und Chemotherapie gemacht hat, da war ich ja dabei. Ich habe im Krankenhaus übernachtet und wir haben noch viele Leute kennengelernt und haben halt gemerkt, die meisten Leute finden nicht zu Jesus in ihrem Leid, sondern die wehren sich eher dagegen oder halten an ihre Krücke aufrecht und ja, retten dann oft so dumm Zeug wie Kopf hoch. Wir haben da einer gesagt, du rennst da rum und sagst laufend Kopf hoch und keine Schwäche zeige. Und ich habe gesagt, hast du keine Angst? Oder, und sie hat halt gesagt, doch, sie, ihr ist oft zu heulen zumut, aber sie hat halt niemanden, mit dem sie retten kann, mit ihrem Mann auch nicht. Ne? Und dann macht sie sich so Sprüche. Das ist oft schlimm. Aber wie gesagt, wenn man zu Jesus gehört, gilt es, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Der Psalm 23, Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Todestal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Oder Psalm 27, Vers 3. Psalm 27, Vers 3. Wenn sich schon ein Heer wieder mich legt, so fürchtet sich mein Herz dennoch nicht. Wenn sich Krieg wieder mich erhebt, so bleibe ich auch dabei getrost. Ich mache weiter mit den Verse 3 und 4. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen, Sela. Hier ist das Schlimmste beschrieben, was eigentlich passieren kann. Die Welt geht unter. Wie verhalte ich mich oder wie ist meine Haltung bei so einem Ereignis? Wir fürchten uns nicht, steht hier. Damit will ich nicht sagen, du darfst keine Angst haben. Ich glaube, das will der Vers nicht sagen. Natürlich haben wir Angst. Natürlich haben wir Angst vor Krankheit. Natürlich haben wir Angst vor Hunger, vor Armut, vom Tod. Also es heißt nicht, du sollst dich nicht fürchten, sondern sie will... Der Vers will uns Mut machen. Bei allem Unglück, das dich trifft, an Gott festzuhalten. Das wir fürchten uns nicht, beschreibt eigentlich ein innerer Friede, eine innere Haltung, ein Ruhepol inmitten vom Sturm. Ich habe das Buch Schuld und Ergebung von Dietrich Bonhoeffer gelesen. Der war im Zweiten Weltkrieg im Gefängnis. Er hat für den Widerstand gearbeitet und er hat so ein Gespräch mit einem, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ob es ein Wärter war oder ob es ein Mitgefangener war. Er hat mit dem geredet und dieser Mensch hat zu ihm gesagt, es ist bewundernswert, was du für eine Ruhe ausstrahlst. Und der Dietrich Bonhoeffer hat dann in sein Tagebuch geschrieben, es ist total verrückt, ich fühle mich innerlich so schlecht, so zerrissen. Ich meine, ich laufe mit Gott und dann sitze ich hier im Gefängnis und muss mir so viel Auto lassen. Also ihm ist innerlich richtig dreckig gegangen, aber für die Leute außen hin hat er doch Ruhe und Friede ausgestrahlt. Und ich denke, so Ruhe und Friede ist damit gemeint, wir fürchten uns nicht. Vers 5 und 6. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Hier wird eine Zusage gemacht. Jesus ist da, komme was wolle. Gott ist hier, auch wenn man oft nicht spürt. Josef konnte seine Brüder sagen. Josef war auch einer, der mit Gott gegangen ist und ist auch nicht verschont worden und wurde ins Gefängnis geworfen. Das allem ist ihm eigentlich passiert durch Niedertracht durch seine Brüder, die ihn in die Sklaverei verkauft haben in Ägypten. Und später wurde Josef zum höchsten Mann von Ägypten. Und seine Brüder, denen ist er begegnet und die haben Angst vor ihm gehabt, dass er sie jetzt bestraft oder so. Und Josef hat irgendwann zu seinen Brüdern gesagt: Fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Statt? Ihr gedachtet zwar Böses wider mich, aber Gott gedachte es gut zu machen, dass er täte, wie es jetzt am Tage ist, um viel Volk am Leben zu erhalten. Damit wollte ich sagen, dass Josef im Nachhinein erkannt hat, dass die viele dunkle Tage, die er erlebt hat, zu Gottes Plan gehört haben. Es ist nicht immer so, dass wir wissen, warum wir schlimme Tage erleben müssen. Aber eins weiß ich, dass wir nicht allein sind und dass Jesus hier ist, mit uns durchs Leben geht. Ja, so. Ich habe den Vers 7 gesucht. Vers 7 geht's weiter. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Hier umschreibt der Psalmbeter bestimmt die Personen grob. Heide, Königreiche, Erdreich. Er meint die Menschen, die nicht in der Gemeinschaft mit Jesus leben. Und das ist kein freudiges Ereignis. Psalm 1, Vers 5. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen, weil sie ihn abgelehnt haben. Sie sind von seiner Gemeinde ausgeschlossen. Oder Johannes 3, Vers 19. Die Menschen werden gerichtet, weil das Licht zwar in die Welt gekommen ist, sie aber die Finsternis mehr lieben als das Licht, denn alles, was sie tun, ist böse. Heutzutage müssen wir viel Gehässigkeit ertragen. Das Schlimmste für mich ist, dass ich selber oft merke, dass ich auch gehässig bin zu anderen. Ich will gut sein, ich gehöre zu Jesus und dann merke ich dann oft doch, dass ich Egoist bin und wenn mir jemand was Schlimmes tut, dann will ich es ihm tausendfach heimzahlen. Aber was macht mich besser als andere? Die Bibel sagt nichts. Ich bin nicht besser wie andere. Wir sind alle gleich. Wir stehen alle auf einer Stufe. Wir sind Menschen, die eigentlich vor Gott nichts Gutes tun, sondern Schlechtes tun. Aber es gibt ein klitzekleiner Unterschied. Für meinen Dreck hat Jesus bezahlt. Für meine Mist hat Jesus am Kreuz gerade gestanden. Das haben wir ja so schön auch in dem Film Die Passion Christi gesehen, was Jesus erleiden muss. Ich meine, für mich war es ein bisschen übertrieben in dem Film, war ein bisschen ausgeschmückt, aber es war schon eine ganz brutale Sache damals. Also die Römer waren nicht zimperlich. Ich lese uns den Schlüsselvers aus der Bibel. Also aus der gesamten Bibel. Dieser Vers bringt den Inhalt der Bibel genau auf den Punkt. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Oder Psalm 34, Vers 23. Doch der Herr erlöst alle, die ihm von Herzen dienen. Niemand, der bei ihm Zuflucht sucht, muss sein Strafgericht fürchten. Ich kann auf Recht gehen, weil ich die wichtigste Frage in meinem Leben für mich beantwortet habe. Wo gehe ich hin, nur im Tod? Zu wem gehöre ich? Zu Jesus. Es war nicht immer so. Vor 15 Jahren war es an der Stelle. Da hatte ich mich oft mit meinem Gewissen rumgequält. ich wollte schon irgendwie vor Gott durchstehen. Ich habe angefangen, in der Bibel zu lesen, eigentlich nicht, weil ich zu Gott finden wollte, sondern eigentlich eher, weil ich die Bibel widerlegen wollte. Ich habe Christen kennengelernt, die haben mir was von Jesus erzählt, das habe ich noch nie gehört. Dann habe ich mir halt gedacht, ich lese die Bibel, um denen zu zeigen, dass sie auf dem Irrweg sind. Und während ich die Bibel gelesen habe, habe ich halt gemerkt, dass ich verloren vor Gott bin. Und ich habe auch Dinge gemerkt, die ich gemacht habe, die nicht in Ordnung waren. Habe über einen Arbeitskolleg, der war halt nicht so angesehen bei uns in der Firma, damals über den habe ich auch kräftig hergezogen und wusste, es war nicht richtig. Habe etwas gemacht, was eigentlich für mich immer tabu war. Habe mich damals auf eine verheiratete Frau eingelassen. Das war auch nicht so eine tolle Sache. Und ich meine, so häuft man halt im Leben zig Dinge an, die nicht gut sind. Ne? Gott hat mich nicht losgelassen, bis ich irgendwann kapiert habe, ich bin kein guter Mensch, ich bin ein schlechter Mensch, ich kann mich gar nicht ändern. Aber Gott liebt mich so, wie ich bin. Er nimmt mich so, wie ich bin. Gott will mich nicht zugrunde richten, sondern Gott will mich zu sich rufen, will mir mal Schuld vergeben. Und irgendwann habe ich es kapiert. Ich kann mich nicht ändern, aber ich kann mir mal Schuld vergeben lassen und kann das alles, was mal in der Zukunft betrifft, Jesus hinlegen. Und ja, und dann war es auf einmal, die Last war weg, ich habe kein schlechtes Gewissen mehr gehabt. Ich konnte auf einmal frei vor Gott durchstehen und er hat solche Versprechen gehalten, er hat aus meinem Leben was ganz anderes gemacht. Ich weiß nicht, wo ich jetzt wäre, vielleicht drogenabhängig, vielleicht wird es mir so gehen wie andere in meiner Clique damals im Hardrock-Café, die hängen dort immer noch rum, sind fertig. Ja, wenn du zu Jesus gehörst, dann kannst du in deine Vers 8 mit einstimmen. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz, Sela. Was kann besser sein, als zu wissen, Gott ist mit mir. Gerade in schweren Tagen. Ich habe Menschen gesehen im Krankenhaus, die haben schwere Tage. Ich weiß nicht, wenn jemand eine Chemotherapie über sich ergehen lassen und das waren oft Dinge, das war schon der Hammer. Da leidet man 3 Tage im Krankenhaus und kriegt eine Chemotherapie und dann fallen die Blutwerte so richtig ab. Das geht bis auf den Nullpunkt. Also kurz vorm Tod kann man fast sagen, ne? Da ist man total auffällig für Infektionskrankheit und alles. Ne? Und dann wird man heimgeschickt und dann hängt man 14 Tage rum, bis das Blut wieder normal ist. Und dann geht es die nächste Chemo. Ne? Und das ist so übel. Man hat kein Immunsystem mehr. Wenn man ein bisschen was isst und tut nicht gleich den Mund spülen oder so. Aber auch wenn man den Mund spült oder so. Ne? Es sind überall Bakterien und die Leute, die haben wunder Mund. Man sagt dazu After, die haben tierische Schmerzen im Mund, weil alles offen ist und können oft sich nur flüssig ernähren. Und also das ist schon die Härte. Und dann kennen sie Jesus nicht und machen sich irgendwelche Krücke, an denen sie festhalten. Ich freue mich, wie man das schafft. Das ist schon die Härte. Ja, Vers 9 und 10. Kommt her und schaue die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerspricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Das sind starke Worte. Gott richtet auf der Erde Zerstörer an. Gott steuert Kriege. Das hört sich gar nicht so nur um liebe Gott an. Aber in der Bibel stehen so Sachen drin, zum Beispiel Sodom und Gomorra, die Sintflut, die viele Menschen zerstört hat. Das Gericht über Ägypten, als das Volk Israel aus Ägypten gezogen ist. Da steht auch zum Beispiel drin: Und nun habe ich all diese Länder meinem Knechte, dem babylonischen König Nebukadnezar, in die Hand gegeben. Sogar die Tiere des Feldes habe ich in seinen Dienst gestellt. Nebukadnezar war damals das, was heute der amerikanische Präsident ist. Der mächtigste Mann. Es war das mächtigste Reich und er war der Chef vom mächtigsten Reich. Und in dem Vers steht, dass Gott ihm die Macht gegeben hat. Die hat er nicht von irgendjemand, die hat er von Gott in die Hände gelegt gekriegt. Das hört sich widersprüchlich an. Also wenn wir so Jesus sehen, wie sanft er war und wie lieb er war, so passt das gar nicht zu ihm. Aber ich habe vorhin schon gesagt, Gott will uns nicht zugrunde richten, sondern Gott will uns dazu zu bewegen, dass wir zu ihm finden. Ich habe da in einem Prophetenbuch, Amos heißt er, da geht es auch darum, dass Gott sein Volk ruft. Und das sagt der Prophet, also im Namen Gottes: Ich habe euch in allen euren Städten müßige Zähne gegeben und Mangel an Brot in allen euren Orten. Dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Und da geht es umso weiter und erzählt Gott noch viele Katastrophen auf, die erlebt haben, und sagt immer: Das und das habe ich euch alles geschickt und ihr bekehrt euch nicht zu mir. Das heißt, ich habe euch die Dinge geschickt, um euch zu rufen und nicht um euch zugrunde zu richten, weil ich es mit euch zu tun haben will und nicht, weil ich es böse mit euch meine. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite dürfen wir jetzt nicht hingehen und dürfen sagen, jedes Unglück, das uns passiert, ist eine Strafe oder du will Gott uns zur Umkehr rufen. Es ist einfach auch, wir haben manchmal keine Antwort. Hier hat Gott selbst gesagt, das Unglück ist aus dem und dem Grund geschehen. Aber das kann man jetzt nicht sagen, jedes Unglück ist aus dem und dem Grund. Das steht nur Gott zu, wenn Unglück passiert, zu sagen, aus dem Grund ist es passiert. Wir sollen eigentlich nicht bewerten oder andere richten. Ich denke, das kann Gott selber machen, kann Gott selber besser machen. Ja, das ist halt, wir verstehen es nicht, wir meinen immer, wenn man mit Jesus lebt, geht immer alles toll, wir kriegen dann einen super Job. Als ich Christ wurde, haben Leute Zeugnis gegeben, die eine, die hat ihr Gesellenbrief als Bestes bestanden, der andere hat die Ausbildung gerade fertig gemacht und hat sie mit sehr guten, die sind dann vorgerufen worden und haben Zeugnis gegeben und ich war halt noch nicht lang Christ und mit meinem kaputten Leben und habe gerade einen Mächerbrief versiebt gehabt und so. Ne? Und habe gesagt, ah, die sind alle so toll und ich bin so scheiße. So habe ich mich gefühlt. Ja, aber ich habe ein Buch vor kurzem gelesen von Ronald Dunn. Das heißt, wird Gott mich heilen? Da geht es auch darum, gerade die Frage von vielen Kranken, die sich viele Kranke stellen. Und der Mann hat gesagt, was bewirkt es, wenn Gott einen Kranken heilt? Jesus hat 10 Kranke geheilt, und er ist zurückgekommen. 9 Stück sind gar nicht zum Glauben gekommen. Und die schienen noch Leute gewiss, die Gott gekannt haben. Die haben Gott nicht die Ehre gegeben. Einer, der Gott gar nicht gekannt hat, hat Gott die Ehre gegeben. Also dieser Ronald Dunn schreibt, kranke Heilung bewirkt oft nicht Glaube. Das ist vielleicht ein ganz kurzes Aufpuffer und dann ist es weg. Aber wenn Gott dir schwierige Tage schickt und du mit ihm gehst, das bewirkt Glaube, das bewirkt Tiefgang. Ich habe mal in der Predigt ein Beispiel gehört, das hat sich eigentlich bei mir tief eingebrannt. Ich weiß es nicht, ob ich so ganz genau jetzt wiedergeben kann. Also es ging darum, dass beim Boot die schwerste Stelle im Bug ist. Und das deswegen, dass das Boot tief im Wasser liegen kann und dadurch und dadurch nicht gleich kentert, wenn ein Sturm kommt. Und so ist es oft auch, wenn wir schwere Tage erleben, dann tut Gott einfach ein schweres Gewicht in unser Leben legen, dass unser Glaube Tiefgang kriegt. Also Heilung, natürlich, Gott hat auch geheilt. Er hat damals geheilt und Jesus heilt heute auch noch und tut Wunder und man hört es auch. Wir haben auf der Bibelschule, hat ein Seminar gemacht und hat dann bei uns am Frühstückstisch gesessen und er wollte es uns halt geben, weil er gedacht hat, die Theologiestudenten, die glauben so und so nicht so an Wunder und wollte sagen, hat von euch mal jemand, weil er gerade über das Wunder von der Todeerweckung predigen wollte, Todeerweckung erlebt. Wir haben so einen gehabt aus Indonesien, der Johann, und da hat es wie selbstverständlich gemacht. Ja, natürlich habe ich das schon erlebt. So. Und der Typ war ganz baff gewesen. Also ich bin nicht jemand, der sagt, ich glaube nicht an Wunder. Ich glaube schon an Wunder, aber er muss wirklich vernünftig sein und muss sagen, Christen erleben auch Schweres. Gerade die ersten Christen haben viel Schweres erlebt. Ich meine, die waren sogar so verrückt, die haben dann gesagt, die haben sich extra gefangen genommen gelassen und Folter gelassen und dann haben sie sich gefreut, dass sie für Jesus leiden konnten. Ich meine, das soll natürlich auch nicht sein, dass wir die Schwierigkeiten suchen, um Jesu Willen, aber viele Christen und auch heute erleben Schweres. Bei uns nicht, aber in vielen muslimischen Ländern werden Christen verfolgt und umgebracht. Vers 11. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Das wird Emo in Erfüllung gehen, dass jeder das sagt. Gott, du bist der Höchste. Jeder. Auch die, die nicht an ihn glauben. Im Philipperbrief wird über Jesus gesagt, darum hat Gott ihn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen sich beugen sollen alle Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jeder wird sich mal vor Jesus beuge und sage, du bist Herr, oder ihn erkenne, dass er Gott ist. Und dann kommt es drauf an. Bist du mit Jesus gegangen oder bist du nicht mit ihm gegangen? Hast du mit ihm oder ohne ihn gelebt? Vers 12. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Selah. Das ist noch einmal eine Wiederholung vom Vers 8. Gott ist unser Schutz. Gott ist unsere Hilfe. Wir verstehen nicht immer alles. Aber wir vertrauen auf ihn. Wer kann es besser meinen als der, der sich für uns aufgeopfert hat? Amen. Ich bete noch mit uns. Ja, Jesus Christus, ich will dir danke, dass du dich für uns aufgeopfert hast. Ich will dir danke, dass du uns liebst und dass du uns nicht zugrunde richten willst, sondern dass du es gut mit uns meinst, dass du oft, ja, du sagst, deine Gedanken sind höher als unsere Gedanken und deine Wege sind höher als unsere Wege. Ich verstehe oft deine Wege nicht. Ich war auch oft letzter Zeit enttäuscht und habe mich gefreut, was soll das alles? Aber ich halte an dir fest und ich wünsche mir für uns alle, dass wir an dir festhalten. Auch egal, was geschieht. Wir freuen uns über alle gute Tage, die du uns schenkst, über alles Schöne, das du uns schenkst. Und ja, und wollen dich bitten, dass du uns aber auch bereit machst, wenn schwere Tage kommen, dass wir da auch noch dir die Treue halten und nicht von dir abfallen. Bitte segne uns, Herr. Amen.